With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Es geht aufs Jahresende zu und die Börsen sind eigentlich ganz entspannt. Mal schauen, wie lange noch und ob wir eine Rallye bekommen oder ob es jetzt doch alles mal etwas schwieriger wird. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben hier eine unserer Lieblingsgäste zum Glück wieder mal im Studio. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Helen Windischbauer, Leiterin Multi-Asset Solutions bei Amundi Deutschland.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
Ja, ist auch schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch immer, wenn du da bist. Helen, ja, eigentlich alles tutto bello an den Märkten.
Ja, wenn man rein, auf die Performance-Zahlen, Performance-Entwicklung der unterschiedlichen Asset-Klassen guckt, sieht das eigentlich nach einem ganz entspannten Jahr aus. Aber das wissen wir beide, so entspannt war es ja auch nicht. Es gibt einiges, was uns belastet hat in diesem Jahr. Das größte Event war natürlich die Ankündigung der Zölle, US-Zölle im US-Rosengarten. Ja. Das hat die Märkte tüchtig umgetrieben und bewegt. Und seitdem hat sich aber auch einiges wieder beruhigt.
Ja, beruhigt ist gut, gell? Ein All-Time-High jagt das nächste. Obwohl das Thema eigentlich gar nicht so richtig vom Hof ist. Nach wie vor nicht.
In der Tat, aber wir sind ein Stück weiter. Also was ich ja auch immer gern wieder sage, Unsicherheit ist nie gut für uns Anleger. Und die Unsicherheit ist zwar noch etwas da, aber wir bewegen uns dahin, dass es zumeist in den meisten Fällen Ländern auch relativ einschätzbar ist, was an Zöllen zu erwarten ist. Was natürlich jetzt schon wieder ein bisschen negativen Schwung in die Märkte gebracht hat, war die weitere Ankündigung des US-Präsidenten gegenüber China zu weiteren Zöllen. Er hat zum Beispiel angekündigt, nochmal 100% Zölle auf die bestehenden Zölle nochmal draufzupacken. Dann auch alles, was IT anbelangt, mit einem Ban zu hinterlegen. Und das hat nochmal schon an dem Tag, an dem es bekannt wurde, tüchtig für Unruhe gerade an den Aktienmärkten gesorgt. Also ja, es ist schon einiges abgearbeitet, es hat sich einiges geklärt, es wurden Deals gemacht, aber es ist so ein bisschen Unsicherheit kann immer wieder aufkommen. Mhm.
Sind wir in einer Ära angekommen? Ich finde auch die letzten Wochen, das China jetzt auch angesprochen, gab es natürlich auch Gegenreaktionen mit den seltenen Erden, haben wir alle mitbekommen, mit Exportbeschränkungen, die uns alle betreffen. Da werden wir sicher nachher auch noch drüber reden. Müssen wir davon ausgehen, dass wir in einer Ära sind, in der quasi geopolitisch alles, was wirtschaftlich betrifft, eben als Druckmittel benutzt wird für eigene Interessen?
Es ist schon ganz interessant. Also wir als Haus bei Amundi haben seit einigen Jahren eine geopolitische Expertin. Die schon oft zu Gast war. Und wir haben mit Absicht und mit Kalkül eine geopolitische Expertin ins Portfolio-Management mit aufgenommen. Denn was ich auch beobachte als Anlegerin, die geopolitischen Themen rücken immer näher. Als wir vor 3-4 Jahren damit angefangen haben, will ich nicht sagen, wurden wir belächelt. Das ist falsch, der falsche Ausdruck. Aber es war alles noch so weit weg. Und mittlerweile rückt das immer enger an uns ran, auch an unsere Handelsräume, an die Unternehmen, auch an die Konsumenten, sodass die Geopolitik einfach eine größere Rolle spielen wird. Was aber schon interessant ist und zu beobachten, obwohl wir die Krisen haben, allen voran Ukraine, Bedrängnis, also Krieg Russlands gegenüber der Ukraine mit entsprechenden Wirkungen auf die Energiepreise, gerade in Europa, ist und auch Israel-Konflikt, was wir da natürlich schon beobachten, ist interessanterweise, dass das Weltwirtschaft, dass die Weltwirtschaft das relativ gut verarbeiten kann, sich relativ resilient zeigt, auch in der US-Handelspolitik. Ich habe den Eindruck, dass die Länder, die Unternehmen global aktiv sind, schneller sich umstellen können und auf diese Krisen reagieren können. Also ja, es passiert mehr, es wird noch komplexer, als wir die Welt sowieso schon haben, aber interessanterweise können die Unternehmen auch etwas schneller, etwas flexibler und auch geschickter darauf reagieren. Das beobachten wir schon.
Aber ist das als Momentaufnahme natürlich, weil wir im Moment, also haben wir ja noch gar nicht so viel und so lange Zölle beispielsweise, ne? Weil die Diskussionen sich sehr lange hinzogen und bis Einigkeit herrschte, dass man einen Deal hat und wie der überhaupt aussehen soll und wie das funktionieren soll und dann hast du Vorzieheffekte und dann, also es zieht sich ja eigentlich erst so langsam rein. Ist es vielleicht deswegen, dass es resilienter aussieht als das, was es am Ende nachher sein wird, wenn denn mal die Belastungen da sind?
Also wenn wir davon ausgehen, dass sich, sagen wir mal, der durchschnittliche Importzollsatz bei Importgütern in die USA zwischen, sagen wir mal, 15% oder 18% sich einpendelt, vorausgesetzt China klärt sich so ein bisschen ins Positive auf. Aber gehen wir mal von diesen 15% bis 18% aus. Es ist natürlich deutlich höher, als was wir davor hatten.
Ja.
Und wie du richtig sagst, ja, natürlich sind die Effekte noch nicht richtig da. Der einfachste Effekt, kann man sich zum Beispiel gut vorstellen, ist, was bedeutet das für die Preise in den USA? Denn wenn ich als Unternehmen Güter in die USA importiere, zahle ich als Unternehmen erstmal den Zoll. Und dann kann ich mir als Unternehmen überlegen, funktioniert es, diesen Zoll auf den US-Konsumenten umzulegen oder nicht? In meisten Fällen kann ich einen Teil umlegen. Das beobachten wir ja auch jetzt schon oder das sehen wir auch jetzt schon, dass die Unternehmen einen Teil, sagen wir mal 2/3 dieser Zölle auch schon an den US-Konsumenten weitergeben. Das bedeutet dann natürlich, dass die Preise steigen werden in den USA. Und wir gehen schon davon aus, dass die Inflation in den USA, sagen wir jetzt für die Headline, so um die 3% nächstes Jahr liegen wird. Also man sieht schon einen Effekt. Aber es ist davon auszugehen, dass dieser Effekt einmalig sein wird. Also es wird eine einmalige Preiserhöhung spürbar für den Konsumenten sein, aber es wird nicht sukzessive teurer werden. Das ist schon mal eine relativ gute Nachricht. Das hilft zum einen. Und zum anderen ist aber auch so, dass die Weltwirtschaft diese Belastung, wenn man sagen, hat eine Belastung aufs Wirtschaftswachstum durch die Zölle. Der Konsument konsumiert vielleicht weniger. Und Produkte werden weniger abgesetzt. Dadurch habe ich eine geringere Produktion. Sprich, mein Wirtschaftswachstum wird etwas sich verlangsamen. Mhm. Also wenn wir davon ausgehen, dass diese 15% bis 18% Zollerhöhung, dass das einen Effekt aufs Wirtschaftswachstum global so um die 0,5% Punkte hat, ist das verkraftbar, ist das vertretbar. Es ist nicht ideal, aber es ist auch nicht so, dass wirklich eine weltweite Rezession oder eine wirklich massive Wirtschaftsverlangsamung eintreten wird. Das wäre der Fall gewesen im April. Also hätten wir wirklich diese Zölle Stand April-Ankündigung bekommen, dann wäre tatsächlich eine sehr deutliche weltweite Wirtschaftsverlangsamung, wenn nicht sogar Rezession in den Karten gewesen. Aber das hat sich erfreulicherweise ja dann doch noch mal etwas aufgelöst. Aber so muss man es einfach betrachten.
Es sei denn, Donald Trump stellt fest, dass diese 15% viel zu wenig Geld reinbringen von dem, was er da versprochen hat, was sie so viel Geld haben werden, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie es ausgeben können. Ja. Solche Sätze waren da ja immer dabei.
Ja, also das klar. Also sein Kalkül war natürlich Steuereinnahmen zu generieren, um sein US-Budget damit zu stützen. Aber es ist natürlich noch nicht ausgemacht. Also Gerichte müssen natürlich auch entscheiden, ob diese Zölle in irgendeiner Art und Weise mit dem US-Handelsrecht in Einklang sind. Aber da sind wir noch nicht. Aber natürlich, dann ist natürlich die Frage, was dann weiter passiert. Aber bislang scheint es Steuereinnahmen zu erhöhen, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, die er sich erhofft hat.
Wie groß wird das Risiko des Konflikts zwischen USA und China handelsseitig? Mhm. Denn der ist ja nun alles andere als ausgesessen.
Die meisten Experten und auch unsere Expertin aus unserem Haus geht davon aus, dass die beiden Länder sich wieder annähern werden. Also es ist nicht davon auszugehen, dass wir bei diesen 100% plus Zöllen
vermutlich,
bleiben.
Da hat keiner was davon.
Ne? Da hat keiner was von, hat ja auch schon der US-Präsident gesagt. Ja. Interessanterweise, das ist ja wirtschaftlich dann wirklich fragwürdig. Ja. Ach ja. Ach,
verrückt.
Ja. Verrückt, ja. Das hat er natürlich auch in die Einschätzung geschickt. Also es ist schon davon auszugehen, dass die sich annähern werden. Demnächst werden ja Gespräche folgen in Südkorea. Und es ist davon auszugehen, dass die sich annähern werden. Interessanterweise preisen die Märkte, die Aktienmärkte, das Risiko nicht ein, dass solche Gespräche scheitern werden. Also man geht auch an den Kapitalmärkten davon aus, dass hier eine Annäherung stattfinden wird. Ich meine, das Thema seltene Erde ist natürlich ein Riesenaspekt. Und China hat sehr schnell, auch schon im April, ganz früh schon Export-Ban oder ein Export-Schranken eingerichtet zum Thema seltene Erden. Und das sehr schlau und sehr gezielt als Gegenmittel eingesetzt. Aber es ist nicht nur die seltenen Erden, es sind natürlich auch die Rohstoffe, Sojabohnen aus den USA. Da sieht man deutlich reduzierten Import von den USA nach China. Und das wurmt die USA natürlich auch. Also es sind beide Seiten haben was in der Waagschale. Deshalb ist davon auszugehen, dass eine Annäherung stattfinden wird.
Und dass das dann auch so langsam aber sicher irgendwann mal sich etwas in Wohlgefallen auflöst.
Wird sich in Wohlgefallen auflösen. Allerdings, und du fragtest nach dem großen ganzen Bild, ja. USA, China, also es ist schon davon auszugehen, dass man auf Abstand bleibt. Und für die USA ist tatsächlich China politisch der größte Gegner. Und da werden die, ja, man wird schon konstruktiv halbwegs versuchen, normal miteinander umzugehen, aber natürlich, das wird keine Freundschaft werden. Also davon muss man auf jeden Fall ausgehen, dass das Verhältnis sich nicht deutlich verbessern wird, aber auch nicht sich massiv verschlechtern wird.
Ich finde ja immer von draußen natürlich drauf geschaut, hat man das Gefühl, dass die USA ein bisschen unterschätzt haben, wie stark auch China schon ist wirtschaftlich und das auch problemlos quasi durchziehen kann.
Ja, aber ja, das ist richtig. Aber wenn man so ein bisschen aufbohrt, auch in der chinesischen Wirtschaft, da sieht man schon, dass China auch rein mit dem Inlandswirtschaft schon auch eigene Themen hat. Mhm. Interessant ist jetzt ja, es trifft sich ja wieder der Volkskongress, wenn dann wieder ein 5-Jahres-Plan erarbeitet wird. Ist schon interessant, was da als Ergebnisse herauskommen. Das Gute für uns, die sind immer relativ transparent. Also ja. Wenn China vor 5 Jahren sagt, ja, hier Fokus auf Solar, Fokus auf Elektrofahrzeuge und seltene ja. Erden, dann verfolgen die das. Mhm. Also eigentlich macht es uns China damit ja relativ leicht, für uns in Europa, aber auch in den USA, frühzeitig darauf zu reagieren. Ja. Aber in der Vergangenheit hat man leider gesehen, dass das eben nicht passiert ist. Aber China hat natürlich schon ein Thema mit Überkapazitäten nach wie vor in der eigenen heimischen Wirtschaft. Der Konsument ist etwas
zickig, ja.
Es ist schwierig, weil der Immobilienmarkt immer noch nicht richtig wieder auferstanden ist. Mhm. Es ist nicht besonders schlimmer geworden, aber der Zustand selber ist auch nicht optimal, denn die Chinesen haben ihre Vermögensanlage sehr stark in Immobilien gehabt. Und wenn die Preise dann fallen, hat man natürlich einen direkten Vermögenseffekt. Deshalb ist auch nicht verwunderlich, dass die Chinesen eine sehr starke Konsumzurückhaltung zeigen. Also da gibt's einige Themen, von dem her mal sehen, was passiert. Was positiv ist in China, ist alles, was das Thema Export anbelangt. Ist auch interessant. Man sieht schon in den Handelsströmen, dass China weniger in die USA importiert, aber Umlenkungseffekte zu uns nach Europa hat. Also das heißt, unsere Importe aus China in Europa sind gestiegen.
Ja. Ja, das hat man schön gesehen, dass die USA massiv angebrochen sind, jetzt bei den letzten Zahlen für, ja. glaube ich, September war es oder Oktober, glaube ich, USA über 20% eingebrochen, ja. Aber insgesamt quasi die Exporte tatsächlich gestiegen. Mhm. Frank Sieren, by the way, hatten wir letzte Woche im Interview, der ja seit 94 in China lebt, und der erzählte im Zusammenhang mit den Immobilien, dass die chinesische Regierung daran arbeitet, den Aktienmarkt als neue Altersvorsorge mit einzuführen, was ja. natürlich irgendwie eine funny note ist, dass die Kommunisten uns Deutsche beim dem Thema plötzlich überholen werden. Da wird es irgendwie auch wild. Aber ich sag mal, man sieht natürlich auch den Pragmatismus zu sagen, okay, wir kriegen dieses Immobilienthema in der B- und C-Lage irgendwie nicht in den Griff. Also schwenken wir eben um auf so Themen wie den Aktienmarkt.
Ja, macht ja durchaus Sinn. Also ist durchaus verständlich. Und dass man uns einholt in Deutschland beim Thema Rente.
Es ist nicht so, es ist nicht schwer, das unser ist Niveau nicht so ist schwer, niedrig, genau. Aber nichtsdestotrotz hat es trotzdem eine ironische Note, dass quasi ein kommunistisches Land
da womöglich demnächst überholt. Ja. Auch wenn es quasi staatlich angeordnet ist. Aber immerhin ist da wenigstens auf staatlicher Ebene eine Erkenntnis, die uns ja hier scheinbar fehlt. Darüber reden wir ja ständig.
Ja.
Zurück zum Marktgeschehen. Was machen wir mit diesem Börsenumfeld? Ich meine, wir haben vor einem Jahr oder auch Anfang des Jahres darüber gesprochen, Mensch, viel davongelaufen, alles sehr teuer, das alleine ist natürlich immer kein Argument und alles ist relativ resilient.
Ja.
Jetzt sind wir eigentlich wieder da oder sogar noch ein Schnappes drüber. Der Markt ist nicht breiter geworden, nur noch mal ein Schnaps teurer.
Das stimmt, ja, es ist noch mal teurer geworden, die Bewertungen sind noch mal in die Höhe gegangen. Also gerade für die USA ist es natürlich extrem. Also da ist es wirklich, wenn man seit den 1950er Jahren sich die Bewertungen ansieht und zwei Standardabweichungen um den durchschnittliche Bewertung liegt, sind wir ganz oben in der Bewertung. Mhm. Andere Regionen sind auch hoch in der Bewertung, aber es ist ja eine relative Betrachtung. Das heißt, die USA hat relativ die höchste Bewertung, andere Regionen sind auch absolut betrachtet hoch bewertet, aber relativ noch günstiger als die USA. Das birgt natürlich Risiken. Also gerade in den USA haben vor allem wieder die großen IT-Tech-Medien-Companies haben diese Bewertung getrieben. Und gerade seit April, also seit diesem Dip im Markt, haben die relativ outperformed gegenüber den anderen Aktien oder Unternehmen. Das heißt, deren Bewertung ist noch mal teurer geworden. Wenn die Gewinne dieser Unternehmen, diese Bewertung oder diese Hoffnung nicht mehr mittragen können, dann ist zu erwarten, dass sehr starke Kursreaktionen passieren können. Deshalb, derzeit läuft ja auch gerade die Berichtssaison der Unternehmen übers dritte Quartal. Deshalb schauen wir uns sehr genau die Berichtssaison an. Wir sehen uns sehr genau die Ergebnisse an, aber auch das, was die Unternehmen berichten. Und derzeit sieht es aber ganz gut aus. Also wir sind noch relativ frisch jung am Anfang der Berichtssaison. Ein Drittel in den USA der Unternehmen hat circa berichtet oder ein Drittel der Marktkapitalisierung der Unternehmen hat circa berichtet. Und bislang werden die Erwartungen übertroffen. Und das wird aber auch mit einem positiven Kursergebnis erfüllt, was ein gutes Zeichen ist. Mhm. Also was wirklich ein gutes Zeichen ist, dass der Markt da noch mitarbeitet, die Anleger, die Investoren mitarbeiten und das auch würdigen, wenn einzelne Unternehmen die gewinneigenen Vorausschätzungen auch wieder übertreffen.
Mhm. Ich finde aber, dass man auf der Negativseite schon deutlich sieht, dass, sagen wir mal, so eine unterschwellige Nervosität schon gegeben ist. Also, dass man schon sehr ruckartige Wohlerbewegungen sieht in Einzelwerten, wenn es ein bisschen daneben geht. Also, die Ausschläge dann nach unten sind schon deutlich größer als normalerweise, ne? Also, das ist schon immer schnell zweistellig.
Ja, also wir haben es ja gesehen. Also zum einen, wenn man klar, natürlich, wenn man sich Einzelunternehmen ansieht und die entsprechend die Erwartungen nicht erfüllen, dann gibt es eine sehr, sehr, sehr straffe, klare Kursbestrafung. Aber auch solche Events wie US-Präsident kündigt neue Zölle bei China an oder eben auch Kreditausfälle in den USA bei Regionalbanken. Da ist der Markt relativ schnell nervös. Aber fängt sich sehr schnell wieder und nimmt wieder neue Hochs oder nimmt wieder einen positiven Verlauf ins Visier.
Bei dem Thema Zölle ist es natürlich auch der Gewohnheitseffekt, dass man da jetzt nicht mehr so wahnsinnig überrascht ist, wenn mal irgendwie ein verrückter Tweet daherkommt.
Ja, und wir gehen ja eben davon aus, dass es sich dann auch wieder klärt und glättet. Aber natürlich, ich meine, grundsätzlich ist es ja schon so, dass man am besten innerhalb der Länder, innerhalb der Sektoren auch diversifiziert und schon auf Themen setzt, von denen man überzeugt ist, dass sie auch perspektivisch einen guten Umsatz, gute Gewinnentwicklung der Unternehmen bringen. Ganz, ganz einfaches Beispiel, Deutschland oder Europa, wir mit unseren neuen Schuldenprogrammen, gerade in Europa, Deutschland, Infrastruktur oder auch Verteidigung. Mhm. Hier kann man schon sagen, dass zu erwarten ist, dass mittelständische Unternehmen oder Midcaps, Smallcaps in Europa davon profitieren können, denn die sind eher am heimischen Markt aktiv, haben eine gewisse Größe, um Projekte auch bedienen zu können. Deshalb kann man schon auf solche Themen setzen, um sich so ein bisschen unabhängig von diesem, in dem Fall Zollsturm, unabhängig zu machen. Also das ist schon etwas, was angeraten ist. Es ist nicht so, dass alles positiv ist. Also wenn ich mal die positiven Faktoren aufzählen kann für die Aktien, ja, was haben wir? Wir haben gute Berichtssaison, gute Unternehmensergebnisse. Wir haben Gewinnschätzungen für Länder, die ganz gut aussehen und auch für nächstes Jahr im zweistelligen Bereich sind, so sagen wir mal im Durchschnitt für die Welt um die 13-14%. Gewinnwachstum ist, was gute Nachrichten ist für Aktien, also das zahlen wir aufs Pluskonto ein. Zentralbanken sind relativ dovish, also das heißt, die unterstützen, wenn nicht sogar noch im Zinssenkungsmodus wie die Fed, aber auch für die Europäische Zentralbank ist es auch noch nicht das Ende erreicht. Hier können wir auch von ausgehen, dass noch mal 1-2 Zinssenkungen kommen. Das unterstützt die Unternehmen, es unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung. Auf der volatilen Seite haben wir natürlich das Thema Zölle, Handelspolitik, wie du sagtest, ja, da kommt ein Tweet und dann haben wir auf einmal Unruhe. Ja, das kann gegenspielen. Wir haben die ganzen geopolitischen Krisen, die näher gerückt sind, ja, die näher an uns rankommen, greifbarer werden. Und aber auch natürlich die Frage, inwieweit die wirtschaftliche Verlangsamung, ne, der Konsument wird ein bisschen unsicherer durch diese Zölle. Die Unternehmen, gerade in Europa, sind eher schwächeln leicht, gerade in Deutschland. Wir sind 2 Jahre in der Rezession. Mal sehen, was wir aus diesem Jahr noch machen. Da ist auch nicht mehr viel Lohnwachstum in der Vision oder in der Fantasie dabei. Mhm. Das sind so ein bisschen die Punkte, die immer mal wieder zurückschlagen können. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass diese positiven Faktoren, wie ich sie genannt habe, noch eine Weile überlagern können. Aber in den Portfolien, das machen wir auch, diversifizieren breit, aber wir bauen noch Absicherungen ein. Oder bauen auch Gold ein als Thema. Nach wie vor, selbst bei so einem hohen Goldpreis, ist es nicht so, dass wir sagen, das Thema hat sich für uns erledigt. Nein, im Gegenteil, das ist ein wichtiger Bestandteil in den Portfolien. Und das ist wirklich die beste Herangehensweise derzeit, zu sagen, ja, man bleibt dabei, man nutzt das doch relativ positive Umfeld, passt aber auf, was rechts und links passiert, passt die Portfolien auf die Themen, auf die eigenen Erwartungen an und hat die Absicherungen mit dabei.
Was ja auch heißt, absolut betrachtet, ist man vielleicht mal ein bisschen weniger US-lastig und weniger Big-Tech-lastig, ohne dass man jetzt logischerweise sich völlig davon trennt.
Ja,
genau. Sondern baut auch mal so andere Themen auf.
Genau, und immer die Chancen wieder nutzen.
Mhm. Ja. Sind es eher defensive Sachen, die im Moment, sagen wir mal, sich alternativ anbieten, wenn man mal so sektoral denkt beispielsweise?
Ja, das ist interessant. Also dadurch, dass, also wenn man defensiv denkt, denkt man oft auch in Rendite, in Dividendenrendite. Mhm. Und Dividendenrendite ist immer gern in der Konkurrenz zu einer Staatsanleihen- oder Unternehmensanleihenrendite. Ja. Und es ist schon so, würde ich sagen, dass die gerade im längeren Bereich, die Rendite im 10-jährigen Bereich, dass die dann schon deutlich attraktiver erscheint, Risiko- und Rendite-Gesichtspunkte als eine Dividendenrendite. Muss man natürlich wieder ein bisschen abwägen. Das heißt, deshalb defensiv eher ein bisschen zurückgenommen in den Portfolien, nach wie vor natürlich einbauen. Versorger bieten beispielsweise interessante Möglichkeiten auch hier wieder in der Dividendenrendite. Aber wenn man sich das ganze Umfeld ansieht und davon ausgeht, dass das Wirtschaftswachstum so ein bisschen den Boden gefunden hat und wir uns langsam wieder nach oben klettern und uns dem Trendwachstum annähern, ist eher davon auszugehen, dass auch zyklische Werte wieder ganz gut performen und sich entwickeln könnten.
Wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, es ist natürlich seit langem, seitdem wir diese, sagen wir mal, unausgewogene Rallye haben, immer die große Diskussion gewesen bei den Unternehmensgewinnen, natürlich die berühmten Mag 7 und der Rest des Universums. Natürlich hatten quasi durch KI und so weiter wahnsinniges Wachstum. Aber man ist irgendwie davon ausgegangen, gerade für dieses Jahr, ich habe die Balken nur noch vom letzten Jahr ganz gut im Kopf, dass die Wachstumsraten mal so ganz peu à peu runterkommen und der Rest, beispielsweise mal auf den S&P bezogen, so peu à peu hochkommt. davon hat man nicht viel gesehen. Mhm. Also diese Schere ist eigentlich irgendwie offen geblieben.
Ja, das ist richtig.
Ist natürlich die spannende Frage, wann zieht der Rest nach oder zieht überhaupt nach oder dauert das alles länger?
Also wir als Haus gehen ja schon länger davon aus, dass diese Schere sich schließen wird, setzen deshalb auf gleichgewichteten Index in den USA. Aber in der Tat, das hat sich jetzt noch nicht gezeigt oder materialisiert. Wobei, wenn man so ein bisschen wieder aufklappt, ist schon interessant. Ja, wir haben die Tech-Werte, die nach wie vor sehr hohe Gewinnschätzungen haben, diese auch erfüllen.
Ja.
Aber wenn man sich zum Beispiel ansieht, dann andere Sektoren ziehen langsam nach, sowas wie Finanzwerte beispielsweise in den USA. Also die haben auch ein sehr hohes Gewinnerwartungswachstum, haben ein sehr gutes Umfeld in den USA, aber auch in Europa. Also klar, einzelne Sektoren fangen an, aber das Gros der Sektoren ist noch nicht da, wo wir es erwartet haben. Aber es ist schon davon auszugehen, wenn Ruhe in diese gesamte Zollthematik kommt, vielleicht mal wieder ein ruhigeres Fahrwasser Richtung Wirtschaftswachstum kommt, ist schon davon auszugehen, dass andere Sektoren nachziehen. Und was man auch nicht vergessen kann, sehr viel ist ja, wie du sagst, in den USA durch den KI-Boom getrieben. Mhm. Was wir schon auch sehen ist und auch von vielen Unternehmen hören, dass langsam die KI-Anwendungen in den anderen Unternehmen, in den Nicht-KI-Unternehmen Anwendung findet und hier wirklich zu Produktivitäts- und Effizienzgewinnen auch führt. Also das beobachten wir schon. Und es wird auch sehr viel investiert. Da profitieren natürlich andere Sektoren auch sehr stark davon. Gerade in den USA, wenn man sich da diese Billionen Vorgaben der IT-Unternehmen ansieht in den kommenden Jahren, um zu investieren. Das wird auch in der breiten Wirtschaft auch Niederschlag finden. Also ja, deshalb kann ich dir nicht genau sagen. Es wird quasi am 1.3. dann nächstes Jahr losgehen mit dieser Schere.
Das finde ich jetzt
aber
bedauerlich, dass du mir das nicht so sagen kannst, was in der Zukunft exakt passiert.
Genau, aber es ist dann doch davon auszugehen, dass es Stück für Stück kommen wird.
Und doch hat man bei den ganzen KI-Investitionen natürlich, fühlt man sich so ein bisschen an UMTS-Lizenzen in den Nullerjahren erinnert, ne? Mhm. Also natürlich ist KI an sich ein Thema gekommen, um zu bleiben. Das wollen wir jetzt nicht in Zweifel ziehen, wie Bill Gates damals das Internet unterschätzt hat. Aber es nimmt schon absurde Formen an.
Mhm. Ja, natürlich. Wir werden auch mal wieder von unseren Kunden gefragt, ist das jetzt vergleichbar mit den anderen Bubble-Phasen, Blasen-Phasen? Bislang würde ich sagen, ja, es kann sich so ein bisschen anfühlen, aber da sind wir nicht. Denn wie ich sagte, also was wir schon, deshalb beobachten wir die Berichtssaison so genau, was wir schon sehen ist, dass diese Erwartungen getragen werden durch die Unternehmensergebnisse.
Ja.
Also von dem her, es hält noch, aber deshalb sind wir natürlich vorsichtig. Natürlich sind wir auch mit in den Unternehmen investiert, aber es ist nicht so, dass es sinnvoll wäre, komplett alles darauf zu setzen, sondern eben wieder diese Streuung zu nutzen, dass, wenn Rückschläge kommen, man die einfach gut abfedern kann.
Ist die, wir haben, ich erinnere mich noch, im Februar mit deinem Kollegen Thomas hatten wir ja unseren schönen Live-Event hier in München. Die drei, die auf der Bühne saßen, hatten eigentlich bei einem Thema, waren sie alle drei gleich, nämlich dass Europa als quasi Anlageuniversum in der Tendenz eher positiv performen sollte gegenüber den USA, was sich ja quasi wie auf Knopfdruck auch so materialisiert hat. Das ist schon irgendwie wieder ein bisschen gekippt. Also ist so diese Hoffnungseuphorie, die man in Europa hatte, klar, es ist hier nicht wahnsinnig viel Wachstum vorhanden, es war mehr so Hoffnung, dass sich die Dinge mal ein bisschen bessern. Mhm. Aber hat sich das schon ein bisschen ausgezaubert?
Nicht ganz. Also ja, relativ hat die USA natürlich stärker performt, der US-Aktienmarkt, allen voran getrieben natürlich durch die IT-Unternehmen. Von dem her ist man dann in anderen Regionen etwas in den Hintergrund getreten. Aber der Fall, der Investmentfall Europa bleibt intakt. Denn das, was wir an diesen ganzen Programmen finanziert durch, ja, durch den, durch den Steuerzahlern, genau, ja, und durch Kredite, aber nichtsdestotrotz durch diese Investitionen sehen werden, wird dazu führen, dass die Unternehmen mehr Hoffnung bekommen, auch mehr Gewinne generieren können, mehr Umsatz generieren. Aber es ist tatsächlich so, es ist Stück für Stück, und wir gehen davon aus, auch wenn wir mit den Unternehmen sprechen, die bestätigen das, dass es vor allem in 2026, also nächstes Jahr, sich deutlich zeigen wird. Also ein bisschen Geduld, aber deshalb lohnt es sich auch, wenn man sich die Bewertungen ansieht, ja, Europa niedriger relativ zu den USA, auch hier schon Positionen im Portfolio mit aufzubauen.
Also ist der Traum noch nicht ausgeträumt,
dass Europa nicht ausgeträumt
weiter ordentlich performen wird.
Genau.
So, da bin ich mal gespannt.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Wenn wir quasi mal die Region noch durchgehen, wie wichtig ist Asien im Moment im Portfolio? Also klar, sind immer Asien ex-China und China itself. China ist natürlich hat viel aufgeholt von dem sehr niedrigen Niveau, ja, kommend, ja, und ist politisch immer mit Fragezeichen, weil man nicht so ganz genau weiß, was Xi Jinping da so veranstaltet.
Also China ist interessant, ich würde es nicht beiseite schieben. Ja. Auch hier einfach eine neutrale Position, wenn man in einer Benchmark-Welt denkt, in einer Portfolio-Kuchen-Welt denkt, einen Teil des Kuchens für China reservieren, aber jetzt nicht übergroß dabei haben. Was man schon sagen kann, ist, dass Asien sehr interessant ist. Was wir auch sehen, ist, dass auch wieder hinsichtlich der Handelsströme einiges sich umgelenkt hat. Vor allem Taiwan oder Thailand, Vietnam beispielsweise profitieren davon, dass die Handelsbeziehung USA-China angespannt ist.
Ja.
Also da sehen wir, dass da die Handelsströme zugenommen haben. Die haben davon profitiert. Japan ist nach wie vor ein interessanter Markt zum Investieren, denn es ist ein entwickeltes Land im asiatischen Kontext,
ja,
auch unter Umständen Alternative dann zu China. Das ist auf jeden Fall interessant. Indien ist gut, Indien ist auch ein großes Wachstumsfeld, sehr viel Wachstum, wirtschaftliches Wachstum nachzuholen. Die hatten jetzt ein bisschen eine Verlangsamung in Indien, aber auch hier ist davon auszugehen, dass die indische Regierung über ein bisschen fiskalischen Anschub hier wieder mit unterstützt. Also von dem her ist Asien auf jeden Fall in einem relativen Kontext gute Möglichkeit, Globalisierung, das nach wie vor ja weiter passiert, im Portfolio mit aufzunehmen.
Ja, man vergisst, dass das trotzdem nach wie vor passiert, bei aller Diskussion um den Welthandel. Aus Portfolio-Sicht ist natürlich dieses Jahr ein ganz großes Thema, das man viele Jahre gar nicht kannte, ist natürlich die Entwicklung des Dollars zum Euro. Ist das was man im Portfolio für die kommenden Monate ein bisschen berücksichtigen muss? So auch als Lehre der vergangenen 6, 8, 9 Monate?
Also als Privatanleger würde ich persönlich mir Gedanken machen, wenn ich in US-Anleihen investiere. Denn das, was ich dann als Rendite bekomme, kann durch eine Währungsabwertung sich netten oder sogar negativ werden.
Ja.
Und aus dem Gesichtspunkt würde ich mir dann als Privatanleger tatsächlich überlegen, muss ich unbedingt im Renditeumfeld USA investieren. Da gibt es genügend Möglichkeiten innerhalb von Europa auch. Wir sagen zum Beispiel auch, Unternehmensanleihen in Europa sind sehr interessant, auch weil hier auch Thema Bewertung. Man bei Anleihen ja genauso wie auf der Aktienseite auch hier die Bewertung noch nicht am höchsten Punkt ist. Mhm. Anders wieder als in den USA. Also das Thema als Privatanleger, ja, ist ein Aspekt für uns Profi-Anleger auf der Fixed-Income-Seite, auf der Anleihenseite. Wir nutzen da Währungshedges. Also da hedgen wir das Wechselkursrisiko systematisch raus aus dem Portfolio. Auf der Aktienseite ist es durchaus möglich, Aktienpositionen offen zu lassen. Also das heißt, wenn ich in eine US-Aktie investiere, dann habe ich meine US-Dollar-Position in meinem Portfolio. Ja. Und da ist es schon so, dass wir meistens da die Währungsseite offen lassen. Mhm. Aber da sind natürlich auch größere Kursentwicklungen, hoffentlich in die positive Richtung zu erwarten, die eine mögliche Dollarabwertung wieder abfedern können, anders als auf der Anleihenseite. Aber der Dollar ist natürlich ein Aspekt für uns Anleger, ja.
Richtig. Gut, die Frage wäre natürlich, ist die Grundannahme, dass wir nochmal eine stärkere Abwertung erleben oder eben nicht? Also wenn das quasi so ein Niveau wäre, womit die Welt voll leben kann, die nächsten auf Sicht. Mhm. Nichts ist so schwer wie Devisen vorherzusagen, ist klar, aber so die Grundannahme, ob wir das nochmal erleben oder ob es einfach auf dem Niveau sich irgendwo plus minus anpendeln wird.
Also zum einen, wenn wir uns den Dollar, sagen wir mal, versus das Euros letzte 10, 15 Jahre mal angeguckt haben, da waren wir auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Mhm. Da war der Dollar deutlich schwächer noch gegenüber dem Euro als jetzt. Also von dem her würde ich sagen, das aktuelle Level ist soweit schwächer als in den letzten Jahren, aber nicht überraschend schwach. Ja. Grundsätzlich gehen wir eher davon aus, dass wir auf dem Niveau bleiben und der Dollar etwas schwächer noch werden könnte, aber nicht mit einem ganz großen, massiven Kursrutsch, Wechselkursabwertung zu rechnen ist. Was schon interessant ist, wir haben ja in den letzten Jahren die Zentralbankpolitik beobachtet und es war schon so, bei den Zentralbanken, die gesenkt haben ihre Zinsen, hat man schon eine gewisse Wechselkursabwertung beobachten können. Und das ist ja schon interessant, dass der Dollar abgewertet hat diesem Jahr, obwohl die Zentralbank stabil auf dem relativ hohen Zinsniveau geblieben ist, verharrt ist. Deshalb könnte man annehmen, wenn die US-Zentralbank weiter die Zinsen senken wird, dass der Dollar auch noch mal etwas schwächer gehen könnte. Hier kann man überlegen, ob es vielleicht Erwartungseffekte schon waren auch. Also, dass man sagt, es war eigentlich schon eingepreist im Dollar, dass die US-Zentralbank weiter senkt. Das ist das eine Thema. Das andere Thema aber für die USA ist natürlich auch die Frage nach der Schuldentragfähigkeit der US-Schulden nach wie vor. Das bleibt stehen. Und aber auch das Thema, dass andere Zentralbanken oder auch andere Regionen sich etwas vom Dollar weg diversifizieren wollen und ihre Portfolien breiter aufbauen. Hat zum Beispiel einen positiven Effekt auf den Goldpreis gehabt, denn viele Zentralbanken weltweit haben breiter sich aufgestellt und genauso ihr Portfolio betrachtet, wie wir jetzt auch gerade diskutieren, und die Dollarposition erhöht und damit die Goldposition erhöht und die Dollarposition damit auch gesenkt. Also das sind viele Aspekte, die da reinspielen. Aber deshalb ist nicht davon auszugehen, dass wir einen massiven Schwung nach unten sehen, aber jetzt auch nicht eine große Aufwertung zu erwarten ist.
Das heißt also, man kann im Prinzip den Dollar auch ein bisschen, in Anführungszeichen, ignorieren. Also auf der Aktienseite.
Ja.
Ne? Weil dieses Jahr hätte er jetzt doch den einen oder anderen einiges an Rendite gekostet, was er die Jahre davor natürlich auch immer relativ viel beigetragen hatte. Richtig. Muss man ja fairerweise auch immer dazu sagen.
Genau, das verkennt man immer wieder. Ne? Mhm. Wenn man sich rein die Indexentwicklung ansieht in den 2,5 USA.
2,5 Prozentpunkte auf 10 Jahre pro Jahr. Ne?
Und da muss man natürlich dann schon auch, ist immer in lokaler Währung. Also das heißt lokale Währung, aber dann auch in unsere Währung, also in unserem Euro umrechnen natürlich, was das für Rendite gebracht hätte.
Diese Woche, weil du das gerade angesprochen hast, zufällig eine Untersuchung gesehen von Apollo Research, die sich da mal die Mühe gemacht haben. Tatsächlich ist der Anteil ist der Goldanteil mittlerweile nahezu so hoch wie der Anteil an Dollar, die Staaten weltweit hatten. Mhm. Also es ist, die Schere geht ziemlich eng zusammen.
Ja.
Ein Trend, der sich mit Sicherheit angesichts der geopolitischen Lage eher noch verstärken wird.
Genau, also Gold ist auch nach wie vor sicherer Hafen. Und bei Gold, jetzt auch jüngst, in den kürzeren Kursbewegungen beim Gold hat natürlich auch geholfen, die Zinssenkung in den USA. Denn dadurch wird natürlich auch eine Goldhaltung wieder relativ interessanter. Interessant, ja. Denn Gold zahlt ja keine Zinsen. Ne? Ja. Oder eben auch die Frage um die Unabhängigkeit der US-Zentralbank hat auch dem Gold geholfen.
Ja.
Schuldendiskussion in den USA hat auch dem Gold geholfen. Also es sind viele Aspekte, die nach wie vor das Gold da unterstützen. Geopolitik natürlich.
Mhm.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wie schaut es eigentlich in diesen Zeiten so ein bisschen mit den ganzen anderen Rohstoffen aus? Also wenn man einen Ölpreis hat, der jetzt natürlich relativ viel verloren hat in letzter Zeit,
ja,
juckt es dann doch immer wieder in den Fingern.
Ja, also Öl ist nach wie vor ein bisschen vorsichtiger zu betrachten. Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz eng natürlich, haben wir jetzt einen Kurssprung gesehen aufgrund der US-Sanktionen.
Ja.
Aber auch hier ist davon auszugehen, dass das jetzt einen Effekt hat, aber nicht nachhaltig den Ölpreis nach oben bringen wird. Also von dem her eher da vorsichtig bleiben. Öl ist ein sehr zyklisches Anlagemittel. Also wenn ich davon ausgehe, dass die Weltwirtschaft boomt, dann kann ich sagen, okay, jetzt investiere ich mehr in Öl. Also von dem her da eher vorsichtig bleiben. Gold nach wie vor positiv. Wenn man sich so die Industriemetalle ansieht, sind interessant natürlich Aluminium, aber auch Kupfer. Da glaube ich schon, dass wir eine weitere positive Kursentwicklung sehen. Denn diese beiden Industriemetalle sind zwar auch zyklisch abhängig, aber sie sind so ein bisschen spezieller. Wir brauchen diese Metalle für die weitere KI-Nutzung, aber auch die KI-Investitionen, von denen wir auch vorhin gerade uns das unterhalten haben. Aber auch alles, was erneuerbare Energien betrifft, sind diese zwei Industriemetalle sehr stark damit verknüpft, also mit der Energiewende.
Ja.
Von dem her neutral bis positiv zu beurteilen.
Gibt es so ein Markt oder eine Asset-Klasse ist immer meine gemeine Schlussfrage, die man jetzt unbedingt auf dem Schirm haben müsste?
Wir haben es gerade gesprochen. Also ich bin auf jeden Fall für die Industriemetalle. Ich hatte es eigentlich schon für dieses Jahr in der Tasche gehabt, aber es hat sich leider noch nicht so materialisiert, außer vielleicht silberne Einzelmetalle.
Ja.
Aber das doch Industriemetalle, denke ich, werden in 2026, denke ich, ganz, ganz gut sich entwickeln können. Aber das sehen wir da nächstes Jahr, oder?
Ich wollte gerade sagen, wir werden dich festnageln darauf. Nein,
genau.
Natürlich gilt wie immer alles mit Vorbehalt. Auch du und ich können nicht in die Zukunft sehen.
Schade,
Schade, ja. Wobei andererseits wäre es auch irgendwie langweilig.
Dann wäre es langweilig,
wenn wir alles wüssten.
Das stimmt, ja. Das
dann wären wir zwar unfassbar reich, aber hätten auch irgendwie nichts Spannendes mehr im Leben.
Nein, aber wir können nicht in die Zukunft sehen, in der Tat.
So ist es. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, Helen. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
So, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich glaube, wir haben einen sehr großen Rundumschlag wieder gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare,
wie ihr die Weltlage im Moment so seht. Ich nehme an, ihr seid alle auch weiterhin recht bullisch unterwegs und eher nicht auf der ängstlichen Seite. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.